Free FM。
Ja, guten Abend, hier ist der Karl Friedle und viel Spaß beim Herrengedeck mit Andreas Gudik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Aus dem Studio in der Büchse begrüßt euch Andreas Kulig hier am Mikrofon mit Richie Cunning und Transfer Part 1. Es war Winterpause, das Transferfenster war wieder geöffnet und die Profiklubs haben ein wenig eingekauft. Die Medien sind von diesen Transfers und von diesen Transferfenstern zunehmend elektrisiert. Krieg in Syrien, wen juckt's? Donald Trump, der muss warten. Ingolstadt verleiht Hauke Wahl nach Heidenheim, krass. Eilmeldung raus, aber sofort. Besonders der Bezahlsender Sky bauscht inzwischen jeden Wechsel eines noch so unbekannten Profikickers zum unerträglichen medialen Hype auf. Der 31. Januar war der letzte Tag, um sich einem anderen Verein anzuschließen. Sky machte daraus den Deadline Day und ließ uns wissen. Das Ende der Wintertransferperiode ist da. Zeit, die wichtigsten Transfers aus deutscher Sicht zusammenzufassen. Welcher Bundesligist hat personell nochmal nachgelegt? Wer hat den Kader auf den letzten Drücker entrümpelt? Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Gleichwohl haben die meisten Clubs der höchsten deutschen Spielklasse auf Last-Minute-Transfers verzichtet, mit einigen Ausnahmen. Teuerster Neuzugang des Dienstags war Leon Bailey, der für 13,5 Millionen Euro von Genk nach Leverkusen gewechselt ist. Weitere Namen mit Strahlkraft waren Hamid Altintop, der als einer von insgesamt drei Neuen den SV Darmstadt 98 vor dem Abstieg retten soll, und Moritz Leitner, der nach einem halben Jahr in der Serie A zum FC Augsburg zurückgekehrt ist. Ja, ein Reggae-Musiker, ein Baldrentner und ein Bankdrücker, also unverzichtbare Top-News für jedermann. Fucking Deadline Day. Auch der FC Schalke 04 hat auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen und unter anderem Holger Badstuber verpflichtet. Der wurde vom FC Bayern ausgeliehen, wo er nach langer Rekonvaleszenz in der Hinrunde dieser Saison auf Einsatzzeiten gekommen war, die eigentlich nicht der Rede wert sind. Gestern, da durfte er dann endlich mal ran und war auch gleich erfolgreich. Seine Vorstellung auf Schalke, die klang so. Wir hören mal rein bei Schalke TV.
Holger Badstuber am Nachmittag beim Medizincheck in der Viktoria-Klinik in Bochum. Für Schalkes Neuzugang stehen alle Ampeln auf grün für sein Engagement auf Schalke. Und Badstuber ist heiß auf seinen neuen Arbeitsplatz und die neue Herausforderung.
Ein tolles Stadion, immer ausverkauft, Wahnsinnsfans mit Leidenschaft, Emotionen. Ich bin ein emotionaler Spieler, ich bin ein emotionaler Mensch und Ich bin es gewohnt zu gewinnen und ich will gewinnen und ich will auch diese Mentalität hier natürlich noch mehr reinbringen.
Ja, neue Herausforderung, tolles Stadion, tolle Fans, Leidenschaft, voll reinhängen, Mentalität. All das trifft auch für den TV Altötting zu. Das ganze Blablabla ist beliebig austauschbar, für gewöhnlich noch ergänzt um den Hinweis, der hier gefehlt hat. Nämlich, dass der Spieler hier den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte und dem Club unglaublich dankbar ist. Sucht's euch aus und setzt euch den Vereinsnamen eurer Wahl ein. Hier ist Musik für alle Wechselbalgen.
Das Innerste äußert und aufs Äußerste verinnerlicht. Ein Wechselbalg.
Transfers heute Abend im Herrengedeck. Aber was ist das denn eigentlich, ein Transfer? Von der Wortherkunft her, der Transfer ist ein Substantiv, männlich, mit dem Begleiter der. Gehoben bedeutet es die Weitergabe von etwas, zum Beispiel ins Ausland. Oder es ist der Transfer von Geld oder Wissen und Technologien. Eine weitere Bedeutung ist der Weitergabe. Transport, zum Beispiel der Transfer vom Flughafen zum Hotel, ist im Preis inbegriffen. Und als dritte Bedeutung gibt es noch den Transfer im Sport. Das ist dann der Wechsel von Berufsspielern zu anderen Vereinen. Dazu erläutert Wikipedia. Unter einem Spielertransfer versteht man den Vereinswechsel eines Vertragssportlers, der meist gegen Geld aus einem noch laufenden Vertrag herausgelöst wird. Gerade in niederen Spielklassen wird von einem freien Transfer gesprochen, wenn der zukünftige Verein für seinen Zuwachs keine Entschädigung zahlen musste. Der sogenannte Marktwert eines Spielers bietet dabei meist einen Spiegel, wie viel ein Verein durch den Erlös erzielen könnte. Wenn ein Verein einen Spieler verkaufen muss oder möchte, so setzt er ihn auf die Transferliste. Die FIFA, in der sich weltweit alle Fußballverbände organisieren, schreibt vor, dass der Vereinswechsel eines Vertragsspielers nur innerhalb von 2 vom jeweiligen Verband festgelegten Transferperioden vollzogen werden kann. Diese erstrecken sich in den meisten Mitgliedstaaten der UEFA sowie darüber hinaus auch im deutschen Amateursport auf die Zeiträume vom 1. Juli bis 31. August sowie vom 1. bis zum 31. Januar. Die Anmeldung beim neuen Verein kann vom ersten Tag der Übertrittszeit an erfolgen, wobei es letztlich der Freigabezusage durch den bisherigen Verein bedarf, welche meist auch mit einer Ablösesumme verbunden ist. In speziellen Fällen, zum Beispiel bei Nachwuchsspielern, gibt es auch Bestimmungen eines sogenannten Zwangserwerbs, wonach der neue Club mit der Bezahlung eines vom Verband festgelegten und für die Spielklassen abgestuften Geldbetrages einen Akteur verpflichten kann. Sowohl im Profi- als auch Amateurbereich existiert außer den Freigaben, aufgrund deren ein Spieler praktisch in den Besitz eines neuen Vereins kommt, auch die Möglichkeit von Leihverträgen, welche auf eine gewisse exakt festgelegte Höchstdauer abgestimmt sind. Nach Ablauf des Leihvertrages kehrt der Spieler zu seinem vorigen Verein zurück, könnte aber entweder an den aktuellen Verein freigegeben oder auch an einen anderen transferiert werden, wobei unter gewissen Umständen eine erneute Leihe möglich ist. Auch alle Leihvertragsangelegenheiten können nur in den Übertrittszeiten erfolgen. Eine verspätete Anmeldung beim neuen Verein bzw. durch diesen beim Verband bedeutet, dass der Spieler für den nunmehrigen Verein nicht spielberechtigt ist, was praktisch dazu führt, dass der Spieler weiter bis zur nächsten Transferzeit beim alten Club bleibt. Mit einem Übertritt zu einem neuen Verein nimmt der Spieler meist auch eine noch beim bisherigen Verein ausgefasste Verbandssperre nach roten, gelb-roten und eventuell auch einer bestimmten Anzahl von gelben Karten mit. Übrigens, in Deutschlands führenden Sportmagazinen und Zeitungen sind rund 1/3 aller Berichte über Spielertransfers inkorrekt. Puh, dann lieber doch beim alten Verein bleiben. Yeah, yeah, yo, ladies and gentlemen, get crazy, adrenaline pumping and blood boiling hot as Iranian tenements. Das war wieder Richie Cunning, diesmal mit seinem Transfer Part 2. Im Coaching spricht man übrigens von einem Transfer, wenn die Coaching-Maßnahme sichtbare Effekte im beruflichen Alltagshandeln der gecoachten Person, also des Coachee, bewirkt. Somit meint Transfer die Übertragung eines erarbeiteten Erkenntnisgewinns in eine Verhaltensänderung. Und das ist ja für Trainer nicht gerade unwichtig. Der Transfer ist bereits Bestandteil des laufenden Coaching-Prozesses. Ob ein Transfer stattfindet, hängt nicht allein vom Coachee ab, sondern auch davon, ob dessen Umgebung einen solchen Transfer ermöglicht oder fördert. Dies wird in Fachkreisen als Transferklima bezeichnet. Der Transfererfolg ist ein wichtiger Aspekt des Coaching-Erfolgs. Ja, das Ganze kann dann natürlich auch ein wenig unterbewusst passieren, sozusagen transferred subconscious, die wir dann vorfinden. Transfers gab es diesen Winter in der deutschen Bundesliga. Noch ein paar mehr sind es in John Dos Passos großem Roman Manhattan Transfer, der 1925 erschien. John Rodrigo Dos Passos, geboren am 14. Januar 1896 in Chicago und gestorben 1970 in Baltimore, war ein amerikanischer Romancier und nebenbei auch Journalist. Neben Ernest Hemingway, Faulkner und F. Scott Fitzgerald gilt er als einer der Hauptvertreter der amerikanischen Moderne. Und in seinem Roman Manhattan Transfer wird das urbane Leben New Yorks, insbesondere in Manhattan, erzählt. Das Werk entwickelt keine stringente Handlungsstruktur. Das Pathos orientiert sich stattdessen an einzelnen Lebensläufen, um so den Großstadtdschungel zu beschreiben. Und die Figuren in Manhattan Transfer, die bieten sich an, als seien sie aus einer unbestimmbar großen Masse für einen Moment herausgerissen. Dann gehen sie wieder im Großstadtgewühl unter, gerade so wie Spieler im Transferdschungel des Fußballgeschäftes. Im Roman werden etwa 100 Figuren eingeführt und allen Personen kommt eine gleiche Gewichtung zu. In der Quantität unterscheiden sich die Figuren allerdings, besonders die folgenden, von den anderen. Das ist ganz wie im Fußballtransfergeschäft, denn auch hier bieten sich ja die Spieler an und da und anderen Vereinen sowieso an oder sie werden dort gar angeboten. Quantität bedeutet hier gleich Einsatzzeit und Geld. Das Pathos Manhattan Transfer jedenfalls beginnt voller fußballerischer Andeutungen. Gleich zu Beginn ein Geruch, wie im legendären Bootroom des FC Liverpool. Auf der Fähre scheinbar ein KSC-Fan und an der Theke Gespräche und Zustände wie im sagenumwobenen Trainingslager am Schlucksee. Aber hört doch einfach selbst. Verbot landet. Drei Möwen kreisen über zerbrochenen Kisten, Orangenschalen, fauligen Kohlstrünken, die zwischen den zersplitterten Plankenwänden auf- und niederschaukeln. Grüne Wellen schäumen unter dem runden Bug, die zerspellten Wasser schneidet, schleifend, schlappend, langsam auf die Helling hinauffährt. Handwinden wirbeln herum mit hellem Kettengeklirr. Gittertore öffnen sich, Füße trappeln über den Spalt. Menschenscharen wälzen sich durch den mistverpesteten, hölzernen Tunnel des Fährhauses, zusammengequetscht und kollernd und stoßend wie Äpfel, die man in die Rutsche einer Obstpresse schüttet. Die Krankenschwester, den Korb auf Armeslänge vor sich hinhaltend, als trage sie eine Bettpfanne, öffnete die Tür zu einem großen, trockenheißen Raum mit grünlich verfärbten Wänden, wo in der Alkohol- und Jodoform geschwängerten Luft ein dünnes, jämmerliches Geschrei aus zahllosen anderen Körben hing. Als sie ihren Korb hinstellte, blickte sie mit geschürzten Lippen hinein. Das Neugeborene krümmte sich kläglich in der Watte wie ein Knäuel Regenwürmer. Auf dem Fährboot spielte ein alter Mann Violine. Er hatte ein schief verzogenes Affengesicht und mit der Spitze eines rissigen Lackschuhs klopfte er den Takt. Bud Corpening mit dem Rücken zum Fluss saß an der Reling und sah ihm zu. Die Brise zerzauste sein Haar rund um den knapp sitzenden Mützenrand und trocknete den Schweiß auf seinen Schläfen. Seine Füße waren voller Blasen, Hundemüde war der ganze Mensch, aber als die Fähre aus der Helling ruckte und die kleinen, schwappenden, gekerbten Wellen des Flusses zerteilte, fühlte er plötzlich eine kribbelige Wärme durch die Adern laufen. »Sagen Sie mal, mein Lieber, wie weit ist es denn in die Stadt rein, von wo das Fährboot landet?« fragte er einen jungen Mann mit Strohhut und blau-weiß gestreiften Schlips, der neben ihm stand. Des jungen Mannes Blick schweifte vom Buds bestaubten Stiefeln zum roten Handgelenk, das aus dem zerschlissenen Ärmel seiner Jacke hervorhing, huschte über den mageren Truthahnhals und glitt frech zu den aufmerksamen Augen unter dem schäbigen Mützenschirm. »Das hängt davon ab, wo Sie hinwollen.« »Wie komme ich zum Broadway? Ich will mitten rein ins Getriebe.« »Gehen Sie erst einen Block nach Osten, biegen Sie in den Broadway ein, dann kommen Sie mitten rein, wenn Sie weit genug gehen.« »Ja, besten Dank, das mache ich.« Der Geiger humpelte mit hingehaltenem Hut durch die dicht gedrängte Menge, der Wind zerzauste die grauen Haarsträhnen auf seinem knittrigen, kahlen Kopf. Bud sah das Gesicht, wie es sich ihm hinreckte, die zerknitterten Augen glitzerten ihm wie zwei schwarze Stecknadelköpfe entgegen. »Nisch«, sagte er barsch und wandte sich ab, um die weite, wie Messerklingen funkelnde Wasserfläche zu betrachten. Die Bretterwände der Landungsbrücken schoben sich heran, knarrend und knackend, als die Fähre gegen sie anknirschte. Ein Kettengerassel und Bud wurde von der Menge durchs Fährhaus mitgeschleppt. Zwischen zwei Kohlenwaggons schlenderte er quer über eine staubige Straße auf gelbe Trambahnwagen zu. Ein Zittern saß ihm in den Knien. Er vergrub die Hände tief in den Taschen. Speisen an einem Imbissstand in der halben Länge des Häuserblocks. Steif glitt er auf einen Drehstuhl und studierte lange die Speisekarte. Spiegelei an eine Tasse Kaffee. Gewendet? Fragte der rothaarige Mann hinter der Theke und wischte sich die fleischigen, sommersprossigen Unterarme an der Schürze ab. Mit einem Ruck fuhr Bud Corpening in die Höhe. Wie? Was? Die Eier. Gewendet oder als Ochsenauge? Ach, meinetwegen gewendet. Wieder lümmelte Bud sich auf die Theke hin, Kopf in die Hände gestützt. »Sie sehen aber fertig aus, mein Guter«, sagte der Mann hinter der Theke, während er die Eier in das zischende Schmalz der Pfanne schlug. »Ich komme aus dem Oberland, ich habe seit heute früh schon meine 25 Kilometer hinter mir.« Der Mann hinter der Theke pfiff durch die Zahnlücken. »Und jetzt ist man in die große Stadt gezogen, um sich nach Arbeit umzusehen, was?« Bud nickte. Der Mann hinter der Theke klatschte die brutzelnden und braun geränderten Eier auf den Teller und schob ihn mit einem Stück Butterbrot dem Gast hin. »Ich werde Ihnen mal einen guten Rat geben, lieber Mann. Kostet Sie keinen Pfennig. Lassen Sie sich erstmal rasieren und die Haare schneiden und die Grashalme vom Anzug bürsten, bevor Sie weitermarschieren. Dann werden Sie eher Aussicht haben, Arbeit zu kriegen. Hier bei uns kommt sehr drauf an, wie einer aussieht.« »Ich bin fleißig, ich bin tüchtig, ich kann arbeiten, keine Bange«, brummte Bud mit vollem Munde. »Ein guter Rat, weiter nischt«, erwiderte der Rothaarige hinter der Theke und wandte sich wieder seinem Herd zu. Und während also Wayne Rooney Spiegeleier brät, hören wir Musik, und zwar von, na klar, Manhattan Transfer. Ed Thatcher die Marmorstufen zu der breiten Porta des Krankenhauses hinaufging, zitterte er am ganzen Körper. Der Arzneigeruch schnürte ihm die Kehle zu. Eine Frau mit kalkweißem Gesicht sah ihn durch ein Schalterfenster fragend an. Er versuchte, seine Stimme zu festigen. »Können Sie mir sagen, wie es Mrs. Thatcher geht? Gehen Sie ruhig rauf?« »Aber Fräulein, bitte sehr, ist denn alles in Ordnung?« »Die Schwester oben wird über den Fall Bescheid wissen. Linke Treppe, dritter Stock, Entbindungsstation.« Ed Thatcher hielt einen in grünes Wachspapier eingewickelten Blumenstrauß in der Hand. Als er nach oben stolperte, schwankte die breite Treppe hin und her. Seine Fußspitzen stießen gegen die Messingstangen, welche die Bastmatten an die Stufen drückten. Eine Tür fiel zu und erstickte einen würgenden Schrei. Ed hielt eine Krankenschwester an. »Ich will Mrs. Thatcher besuchen, bitte. Gehen Sie nur geradeaus weiter, falls Sie wissen, wo sie liegt. Man hat sie umquartiert.« »Ja, dann müssen Sie sich beim Schalter am anderen Ende des Korridors erkundigen.« Er biss sich auf die eiskalten Lippen. Am anderen Ende des langen Korridors begrüßte ihn eine rotbackige Frau mit einem Lächeln. »Alles in schönster Ordnung. Sie sind der glückliche Papa eines kräftigen Mädchens.« »Ja, wissen Sie, es ist unser erstes und Susie ist ja so zart«, stotterte er mit blinzelnden Augen. »Gewiss, ich verstehe, natürlich haben Sie sich Sorgen gemacht. Sobald sie aufwacht, können Sie hineingehen und mit ihr sprechen. Das Kind kam vor 2 Stunden zur Welt. Geben Sie Acht, dass Sie die Patientin nicht ermüden.« Ed Thatcher war ein kleiner Mann mit 2 blonden Schnurrbartbüscheln und verwaschenen grauen Augen. Er nahm die Hand der Krankenschwester und drückte sie kräftig, und seine sämtlichen schiefen, gelben Zähne entblößten sich in einem breiten Lächeln. »Ja, wissen Sie, es ist unser erstes.« »Gratuliere«, sagte die Schwester. Bettenreihen unter gallig grünem Gaslicht, übler Geruch, nach rastlos zerwühlten Lagen, Gesichter, fetthager, gelb, weiß, da ist sie. Susies blonde Haare umrahmten in losen Strähnen das kleine blasse Gesicht, das verschrumpelt aussah und verzerrt. Er wickelte die Rosen aus dem Papier und legte sie auf den Nachttisch. Ein Blick durchs Fenster war wie ein Blick in tiefes Wasser. Blaue Spinnweben umstrickten die Bäume auf dem Hof. Am fernen Ende der Allee schwankten Lichter heran und umrissen mit grünem Schimmer ziegelrote Dächer. Schornsteinkappen und Wassertanks kerbten sich scharf in einen fleischig geröteten Himmel. Die blauen Lider hoben sich von Susis Augen. Du, Ed, ach, Ed, das sind ja Teerosen. Ja, bist du verschwenderisch. Ich konnte es mir nicht verkneifen, Schatz. Ich wusste, dass du Teerosen liebst. Eine Krankenschwester stand zögernd in der Nähe des Bettes. Könnten Sie uns nicht das Baby zeigen, Schwester? Die Krankenschwester nickte. Ein hohlwangiges Frauenzimmer mit grauem Gesicht und schmalen Lippen. »Ich kann sie nicht ausstehen«, flüsterte Susi. »Sie macht mich schrecklich nervös, eine böse alte Jungfer.« »Egal, Schatz, es dauert ja nur noch 1 bis 2 Tage.« Susi schloss die Augen. »Willst du noch immer, dass wir sie Ellen nennen?« Die Krankenschwester kam mit einem Korb zurück, den sie neben Susi aufs Bett stellte. »Ach, ist sie nicht entzückend«, sagte Ed. »Schau, wie sie atmet, und man hat sie eingeölt.« Er half seiner Frau, sich auf den Ellbogen zu stützen. Der strohblonde Knäuel ihres Haares entrollte sich, fiel ihm über die Hand und den Arm. »Wie machen Sie es, dass die Kinder nicht verwechselt werden?« »Nun ja, das kommt manchmal vor«, erwiderte die Krankenschwester und verzog die Lippen zu einem Lächeln. Misstrauisch musterte Susi das winzige purpurrote Gesichtchen. »Wissen Sie genau, dass das meins ist?« »Selbstverständlich.« »Ja, aber es hat ja gar keinen Merkzettel. Den kriegt's gleich nachher. Meins hat schwarze Haare gehabt.« Susi sank ins Kissen zurück und rang nach Atem. »Sie hat einen süßen, kleinen, hellen Flaum. Genau die Farbe von deinem Haar.« Susi reckte die Arme hoch und fing an zu schreien. »Es ist nicht meins! Es ist nicht meins! Nimm's weg! Dieses Frauenzimmer hat mir mein Baby gestohlen!« »Ja, Schatz, um Gottes Willen! Um Gottes Willen!« Er versuchte, die Bettdecke ringsherum festzustopfen. »Schlimm«, sagte die Krankenschwester gelassen und nahm den Korb. »Ich werde ihr Beruhigungsmittel geben müssen.« Susi stemmte sich steif in die Höhe. »Nimm's weg!« schrie sie gellend, fiel in hysterischen Krämpfen nach hinten, stieß unablässig schrille Jammerrufe aus. »O du lieber Gott«, rief Ed Thatcher und rang die Hände. »Es wird besser sein, wenn Sie gehen, Mr. Thatcher, dann wird sie sich gleich beruhigen, ich stelle die Rosen ins Wasser.« Auf der letzten Treppe überholte er einen fetten Mann, der langsam die Stufen hinunterschlenderte und sich im Gehen die Hände rieb. Ihre Blicke begegneten sich. »Ist alles in Ordnung, Sir?« fragte der Dicke. »Ach ja, ich glaube schon«, erwiderte Thatcher mit matter Stimme. Der Dicke wandte sich zu ihm, entzückend gurkelte ihm aus seiner verfetteten Kehle. »Gratulieren Sie mir, junger Mann. Mein Frauchen hat einem strammen Jungen das Leben geschenkt«, sagte er mit deutschem Akzent. Thatcher schüttelte die kleine Patschhand. »Meins ist ein Mädel«, sagte er mit dämlicher Miene. 5 Jahre lang jedes Jahr ein Mädel und jetzt ein strammer Junge, was sagen Sie dazu?« »Ja«, sagte Thatcher, als sie auf die Straße hinaustraten, »das ist ein großer Moment.« »Gestatten Sie mir, dass ich Sie zur Feier des Ereignisses einlade, Sir, ein Gläschen mit mir zu leeren?« »Mit Vergnügen.« Vergitterte Flügeltüren pendelten in der Kneipe an der Ecke der 3rd Avenue. Höflich, mit den Füßen scharrend, gingen die beiden ins Hinterzimmer. »Och«, sagte der Dicke, während sie sich an einem zerkratzten braunen Tisch niederließen, »och, ist das Familienleben eine Plage, nichts als Sorgen.« »Ja, Sorgen, Sir. Es ist mein erstes. Bier? Ist mir recht. 2 Flaschen Kulmbacher Import auf das Wohl unserer Sprösslinge.« Die Korken knallten, der sepiabraune Schaum stieg in den Gläsern hoch. »Zur Gesundheit! Prost!« sagte der Deutsche und hob sein Glas. Dann wischte er sich den Schaum aus dem Schnurrbart, schlug mit der rosigen Faust auf den Tisch. »Dürfte ich mir gestatten, nach dem werten Namen zu fragen?« »Mein Name ist Thatcher.« »Dürfte ich mir gestatten zu fragen, Mr. Thatcher, was der Herr für einen Beruf haben?« »Ich bin Buchhalter. Ich hoffe, binnen kurzem Prokura zu bekommen.« Ich habe eine Druckerei und heiße Zucker. Marcus Antonius Zucker. Sehr angenehm, Mr. Zucker. Sie reichten sich über den Tisch hinweg zwischen den Bierflaschen die Hände. Ein Buchhalter mit Prokura verdient dicke, sagte Mr. Zucker. Ich werde das Geld brauchen können für mein Töchterchen. Kinder fressen Geld, sagte Mr. Zucker mit tiefer Stimme. Gestatten Sie mir gleichfalls eine Runde zu spendieren, sagte Thatcher und überlegte sich, wie viel Geld er in der Tasche habe. Der armen Susie würde es nicht recht sein, dass ich in der Kneipe sitze und trinke. Aber nur das eine Mal und hier kann ich ja was lernen. Hier kann ich lernen, wie das ist, Vater zu sein. Je mehr, desto lustiger, sagte Mr. Zucker. Aber Kinder fressen Geld. Immerzu futtern und Kleider zerreißen. Wenn ich erstmal meine Firma hochgebracht habe, och, jetzt mit den Hypotheken und den Kreditschwierigkeiten und die Löhne steigen und die verflixten Gewerkschaften, die Sozialisten, die Bombenschmeißer. Das ist nun mal nicht anders, Mr. Zucker. Mr. Zucker strich mit Daumen und Zeigefinger beide Hände den Schaum aus dem Schnurrbart. Es passiert nicht alle Tage, dass wir stramme kleine Jungens in die Welt setzen, Mr. Thatcher. Oder stramme kleine Mädels, Mr. Zucker. Der Schankkellner, der die frischen Flaschen brachte, wischte die Pfützen vom Tisch, blieb mit gespitzten Ohren in der Nähe stehen, der Lappen baumelte in seinen roten Händen. Und ich hoffe aus ganzem Herzen, wenn mein Junge einmal auf das Wohl seines Jungen trinken wird, dann wird es nicht Bier sein, sondern Shampoos. Ach, so geht es zu in unserer schönen, großen Stadt. Mein Mädelchen soll ein ruhiges und häusliches Geschöpf werden, anders als die heutigen Mädchen mit ihren Rüschen und Falbeln und Borten. Und bis dahin habe ich mich längst zurückgezogen und habe ein kleines Häuschen am Hudson und arbeite jeden Abend in meinem kleinen Gärtchen. Ich kenne Kollegen aus der City, die sich mit 3.000 pro Jahr zur Ruhe gesetzt haben. Das Sparen macht es, Sir. Bleiben Sie mir vom Leibe mit der Sparerei, sagte der Kellner. 10 Jahre lang habe ich gespart und gespart und dann ging die Bank pleite und ich saß da mit meinem Sparbuch. Nee. Einen guten Tipp von einem, der Bescheid weiß, dann ordentlich einsteigen. Das ist die einzig richtige Masche, meine Herren. Das wäre reines Glücksspiel, sagte Thatcher schroff. Ja, sagte Mr. Zucker und starrte versonnen mit verglastem Blick ins Bier. Wer Ehrgeiz hat, der muss auch was riskieren. Ich hatte nichts als meinen Ehrgeiz, als ich aus Frankfurt kam. Da war ich 12. Aber jetzt, wo ich für einen strammen Jungen zu schaffen habe, ach, Willem soll er heißen, nach dem großen Kaiser. Meine Kleine wird Ellen heißen, nach meiner Mutter. Ed Thatchers Augen füllten sich mit Tränen. Mr. Zucker stand vom Stuhl auf. Leben Sie wohl, Mr. Thatcher. Es hat mich sehr gefreut. Jetzt muss ich nach Haus, die Töchterchen warten. Wieder schüttelte Thatcher die schlupprige Hand, warme, weiche Gedanken an Mutterschaft und Vaterglück und Geburtstagstorte und Weihnachtsbaum schwebten durch seinen Kopf, während er, umdunstet von einem sepiabraunen, schaumigen Nebel, dem freundlichen Mr. Zucker nachblickte, der durch die pendelnden Türen davonwatschelte. Nach einer Weile räkelte er sich. Nein, der armen kleinen Susie wär's gar nicht recht, dass ich in der Kneipe sitze, aber es ist ja nur ihretwegen, nur wegen dem süßen, winzigen Wesen. Als er an der Tür war, schrie der Kellner hinter ihm her. »He, sieh da! Wie ist es denn mit dem Zahlen? Hat nicht schon der andere hergezahlt? Nee. Aber er hatte mich doch eingeladen.« Lachend stülpte der Kellner ein rotes Viertelmaß über das Geld. Der Fettwanst schwört aufs Sparen. Mit diesem Hinweis auf Kalli Kallmund möchte ich meine heutige Sendung über Transfers auch beschließen. Das war knapp eine Stunde Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM. Und besucht ruhig mal die schöne Homepage unseres noch schöneren Senders. Das ist www.freefm.de und unter /Programm/Herrengedeck findet ihr auch alle anderen Ausgaben der Fußballkultur mit Musik zum Nachhören. Genauso unter herrengedeck.blogspot.de und noch mehr Fußballkultur gibt's dann wieder in 14 Tagen. Kommt gut in die neue Woche und zwar mit Ria Mivo Transfersequenz. Macht's gut. Ciao.
Herrengedeck.
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 Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.
Free FM.